SRF 3.
Das Gift für die Wirtschaft. Der Schweizer Franken ist wieder etwas stärker geworden. Wir fragen nach möglichen Gegenmaßnahmen. Das heikle Ansinnen des UNO-Generalsekretärs. Er will für sich und sein Kader mehr Lohn. Das sorgt intern und extern für Empörung. Der Vergleich der Statistiker. Der Verkehr hat in der Schweiz 2010 fast 100 Milliarden Franken verursacht. Vor allem die Straße kostet viel. Das Wetter heute und morgen. Es bleibt ziemlich sonnig und warm. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Der Schweizer Franken ist eine harte Nuss. Er verhält sich nicht so, wie die Nationalbank gehofft hat. Er wird immer stärker und das trotz Negativzinsen. Zurzeit gibt es für 10 Franken fast 10 Euro. Bevor die Nationalbank die Euro-Anbindung aufhob, gab es für 10 Franken nur rund 8 Euro. Thomas Oberer von der Wirtschaftsredaktion «Die Wirtschaft» hoffte, dass sich der Frankenkurs dann schon irgendwo bei 1,10 € einpendeln würde, hat sie sich einfach getäuscht.
Da haben sich einige getäuscht. Im Moment läuft es tatsächlich nicht so, wie sich das die Wirtschaft und wohl auch die SNB erhofft haben. Die Notenbank selber hat sich nach der Aufhebung der Kursuntergrenze zum Euro zwar nie geäußert, wo sie eine zumutbare Grenze sehen würde, aber die SNB hat gesagt, man gehe davon aus, dass alles nur eine vorübergehende Schwächung sei. Aber nach einer ersten Erholung geht es ja seit Anfang März praktisch nur noch nach unten, auf heute gegen 1,03, also eben nicht wie erwünscht.
Und was für Möglichkeiten hat denn die Nationalbank jetzt noch?
Ja, die Schweizerische Nationalbank hat eigentlich zwei Möglichkeiten, um den Franken zu schwächen. Sie kann Fremdwährungen, vor allem Euro, aufkaufen und Franken verkaufen. Oder aber sie kann die Negativzinsen noch einmal verschärfen, indem sie sie von minus 0,75% noch weiter senkt und indem sie zum Beispiel auch bundeseigene Betriebe mit Negativzinsen belegt. Das alles soll den Franken als Fluchtwährung möglichst unattraktiv machen.
Schauen wir noch nach Europa. Europa hält den Euro quasi künstlich schwach, um die Wirtschaft zu stützen. Damit das so bleibt, pumpt die Europäische Zentralbank, die EZB, täglich mehrere Milliarden frische Euronoten in den Markt. Was bringt denn das?
Also ganz genau kann man das natürlich noch nicht sagen. Dafür ist dieses Kaufprogramm der EZB noch zu frisch. Aber es deutet einiges darauf hin, dass es eben funktioniert, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Ein Bericht der Europäischen Zentralbank von heute zeigt, dass die Unternehmen seit Anfang Jahr leichter an Geld kommen. Die Banken haben die Hürden für Firmenkredite gesenkt. Die Wirtschaft in der Eurozone glaubt also irgendwie wieder an die Zukunft. Auch wenn klar ist, dieser Aufschwung, der ist noch zaghaft. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes für die Schweiz, denn geht es der Wirtschaft in Europa besser, dann könnten auch Schweizer Produkte in Zukunft wieder vermehrt gekauft werden. Aber bis dieser positive Effekt sich einstellt, da kann es noch einige Zeit dauern.
Für uns Schweizer Konsumenten ist der schwache Euro ja willkommen, für die Wirtschaft, wir haben es gehört, ein Graus. Was geschieht, wenn der Kurs für längere Zeit bei 1,03 oder gar Parität zum Euro bleibt?
Das würde, denke ich, zuerst einmal die Diskussion in der Politik, aber auch in der Wirtschaft wieder aufflammen lassen, dass etwas geschehen müsse, sprich, dass die Nationalbank eingreifen müsse. Für Tourismus und Exportwirtschaft bleibt die Situation tatsächlich angespannt. Bei so etwa 1,10 glaubte man sich arrangieren zu können. Maßnahmen wie längere Arbeitszeiten, Kurzarbeit etc., die hielten sich ja noch in Grenzen. Aber bleibt der Euro zum Franken jetzt länger tief, dann werden wohl einige Unternehmen die Situation neu überdenken und über die Bücher gehen.
Besten Dank für diese Ausführungen. Das war Thomas Oberer von der Wirtschaftsredaktion. Gleich geht es hier um den Lohn des UNO-Generalsekretärs und um die Kosten, die der öffentliche und der private Verkehr in der Schweiz generieren. Zuerst aber zum Baustoffkonzern Sika. Dort ist der Aktienhandel ausgesetzt worden an die Lüsche.
Die Sika-Aktien können bis zum Ende der heutigen Sika-Generalversammlung nicht gehandelt werden. Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX verfügte dies auf Anfrage des Unternehmens. An der Sika-Generalversammlung geht der Übernahmekampf rund um den Konzern in eine weitere Runde. Die Erben des Firmengründers wollen ihre Aktienmehrheit an die französische Saint-Gobain verkaufen. Der Sika-Verwaltungsrat wehrt sich dagegen. Die Aargauer Kantonsverwaltung hat wegen eines abgebrochenen Informatikprojektes 3,5 Millionen Franken in den Sand gesetzt. Das ist fast doppelt so viel, wie angenommen worden war, wie der Jahresbericht der kantonalen Finanzkontrolle zeigt. Ziel des Informatikprojektes war es, die elektronischen Daten des Kantons Aargau langfristig zu archivieren. Das Projekt wurde aber abgebrochen, weil die technischen Risiken schlecht abschätzbar waren. Zudem wurden hohe Zusatzkosten befürchtet. In Japan dürfen zwei Atomreaktoren wider Erwarten nicht zurück ans Netz. Das hat ein Bezirksgericht entschieden. Betroffen ist das Atomkraftwerk Takahama. Die beiden Reaktoren bleiben außer Betrieb, obwohl sie die neuesten verschärften Sicherheitsauflagen erfüllen. Das Gerichtsurteil gilt als Dämpfer für die Regierung. Sie möchte 4 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima wieder einzelne Kernkraftreaktoren in Betrieb nehmen. China will die Öffentlichkeit noch stärker überwachen. So sollen die Meldepflichten ausgeweitet und mehr Überwachungskameras installiert werden. Zudem will Peking öffentliche Einrichtungen stärker schützen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Neues China meldet. Auch persönliche Informationen wie Kontobewegungen sollen künftig erfasst werden. Mit den Maßnahmen wolle Peking Anschläge und gewalttätige Zusammenstöße verhindern, hieß es. Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer schnüren regelmäßig die Laufschuhe. Gleichzeitig steigt die Zahl der Unfälle. Allein im letzten Jahr verunfallten knapp 9'000 Jogger. Das meldet der grösste Schweizer Unfallversicherer, die Suva. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.411 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.0329 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,85 Rappen. Und das Wetter. Heute Nachmittag und morgen scheint beidseits der Alpen meist die Sonne. Die dichteren Wolken über den Alpen und im Süden lockern sich allmählich auf. Die Temperatur erreicht heute im Norden 20, morgen in der ganzen Schweiz 25 Grad.
Info 3 Mittag.
Straße oder Schiene, für welches Verkehrsmittel muss die Allgemeinheit mehr zahlen, weil die Benutzer die Kosten nicht vollumfänglich selber tragen? Diese Frage birgt politischen Zündstoff. Nun liefert das Bundesamt für Statistik neue Zahlen, die zeigen, wie viel der Verkehr kostet und wie er finanziert wird. Damit ist ein direkter Vergleich möglich. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Sich fortzubewegen ist teuer, sei es auf der Straße, auf der Schiene, in der Luft oder auch einfach nur zu Fuß oder mit dem Velo. 12'000 Franken pro Jahr wendet jede Schweizerin oder jeder Schweizer im Durchschnitt für Verkehrsausgaben auf, also 1'000 Franken pro Monat. Für alle Verkehrsarten zusammengenommen hat das Bundesamt für Statistik die stattliche Summe von 95 Milliarden Franken ausgerechnet, die, Stand 2010, für Personen- und Güterverkehr ausgelegt worden sind. Das sind, sagt Amtsdirektor Jean-Simon Ulrich,
etwa 50% mehr als die Ausgaben für das gesamte Gesundheitswesen. Oder es ist halb so viel wie das, was wir als Staatsausgaben haben. Oder ein Sechstel zum Beispiel des Bruttoinlandprodukts.
Mit Abstand am meisten Geld verschlingt der Straßenverkehr, nämlich 78 Milliarden in einem Jahr. Fast 8-mal weniger sind es beim Schienenverkehr, 12-mal weniger beim Flugverkehr. In diese Summe eingerechnet hat das Bundesamt für Statistik die Kosten für den Kauf und den Betrieb der Verkehrsmittel, die Ausgaben für den Bau der nötigen Infrastruktur, aber auch Unfall-, Umwelt- und Gesundheitskosten, die die verschiedenen Verkehrsträger verursachen. Das brisanteste Resultat der neuen Verkehrskostenstatistik: rechnet man aus, bei welcher Verkehrsart die Nutzerinnen und Nutzer den größten Teil der Kosten aus der eigenen Tasche bezahlen, dann schneidet der Straßenverkehr ganz klar am besten ab. Beim motorisierten Straßenverkehr tragen die Automobilistinnen und Automobilisten 90% der Auslagen selber, während die Bahnreisenden bloß knapp die Hälfte der verursachten Kosten selber übernehmen. Dass die Automobilisten viel besser dastünden, sei logisch, erklärt der Direktor des Bundesamtes für Statistik.
Weil sie natürlich letztlich ihr Fahrzeug selber kaufen, betreiben und unterhalten, ist das natürlich naheliegend. Und dann muss man aber auch sagen, dass dieser Vergleich manchmal nicht ganz stimmt, weil zum Beispiel der Schienenverkehr natürlich bewusst unterstützt wird durch die Politik und dabei auch einen Beitrag bezahlt wird. Und das ist natürlich ein bewusster Entscheid, das so zu tun, um dieses Verkehrsmittel auch zu fördern.
Die Verkehrskostenstatistik tauge deshalb auch nicht als Munition für die Milchkuh-Initiative der Automobilverbände, findet Jean-Simon Ulrich. Das Volksbegehren kritisiert, dass nur ein Teil der Abgaben aus dem Straßenverkehr auch tatsächlich für Bau und Unterhalt der Straßen verwendet werde, während ein großer Teil in der Bundeskasse versickere. Die Milchkuh-Initiative kommt im nächsten Jahr zur Abstimmung. Die heute vorgelegten Zahlen werden im Abstimmungskampf trotz der Relativierungen aus dem Bundesamt sicher noch zu reden geben.
Info 3 Mittag.
Über den Lohn sprechen die Menschen in der Regel nicht gern. Und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon scheint da keine Ausnahme zu sein. Er fordert zwar für sich und für ein Dutzend Kadermitarbeiter der UNO mehr Lohn, aber so richtig wohl ist ihm dabei scheinbar nicht. Kein Wunder, denn das Begehren kommt taktisch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Fredrik Steiger berichtet.
Fairerweise muss man sagen, Ban Ki-moon und die übrigen UNO-Spitzenfunktionäre sind keine Abzocker. Der oberste Chef der Weltorganisation verdient mit $227.000 im Jahr deutlich weniger als ein Schweizer Bundesrat, ja sogar weniger als viele Regierungsräte. Seine Stellvertreter bekommen knapp $200.000. Allerdings sind diese Löhne steuerfrei, die Pensionsregelungen sind großzügig und Ban selber bewohnt gratis eine Dienstwohnung in Manhattan. Am liebsten hielte der Generalsekretär die Debatte um die Kaderlöhne noch etwas unter dem Deckel. Doch die UNO-Angestelltenverbände gehen nun damit an die Öffentlichkeit. Ihr oberster Repräsentant in Genf, Ian Richards, vertritt rund 100.000 UNO-Mitarbeiter.
I have about 100.000 incredibly hard-working colleagues around the world, many in very dangerous places.
Die meisten dieser hart und oft unter schwierigen, ja gefährlichen Bedingungen arbeitenden Angestellten empfänden eine Erhöhung der Spitzenlöhne um wie geplant rund 10% als stoßend. Zumal gleichzeitig erwogen wird, die tiefsten Gehälter zu senken. Dazu kommt, dass Ban Ki-moon viele Stellen aus den teuren UNO-Sitzen New York und Genf auslagern will an billigere, aber aus Sicht der Angestellten deutlich weniger attraktive Orte wie Bangkok oder Nairobi. Ban scheint der Lohnstreit etwas peinlich. Selber äußert er sich nach außen gar nicht. Er schickt seinen Sprecher Farhan Haq vor, der verklausuliert von einer Dekompressierung der UNO-Lohnstruktur spricht. Er meint damit aber nichts anderes, als die Unterschiede zwischen oben und unten zu vergrößern. Der Generalsekretär finde, das sei nötig, weil die UNO sich an anderen internationalen Organisationen orientieren müsse.
The Secretary General's position is basically that we want to make sure that whatever compensation we afford at any.
Aus der Privatwirtschaft ist sattsam bekannt, sobald solche Vergleiche angestellt werden, führt das fast immer zu Lohnerhöhungen bei den hohen Kadern. Die UNO-Kaderlohndebatte kommt erst noch im allerdümmsten Moment. Denn seit Monaten klagt die UNO durchaus zu Recht, dass ihr die humanitären Herausforderungen in Syrien und neuerdings immer mehr auch in Libyen, in Somalia, im Jemen finanziell über den Kopf wachsen. Es drohen gar Kürzungen bei Nothilfeprogrammen. Noch könnte Ban darauf verzichten, eine Kaderlohnerhöhung formell zu beantragen. Und falls er sie weiterhin fordert, könnte die UNO-Generalversammlung im Herbst das Begehren abschmettern. So oder so, persönlich würde Ban von der Lohnerhöhung kaum mehr profitieren. Seine zweite Amtszeit läuft nächstes Jahr aus.
Das war Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Um 17 Uhr gibt es die nächste Ausgabe. Verantwortlich heute Damian Rast und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.